Menginghausen läuft gerade eine der größten Investitionen in der Geschichte von Hebi. Der Bad Arolser Hersteller von Sanitärarmaturen und Beschlägen modernisiert sein Werk. Zweistellige Millionenbeträge. Die Beschäftigten fahren jeden Morgen aus dem Waldecker Land dorthin. 30 Kilometer, 40 Kilometer, jeden Tag. Der Bundestag hat am vergangenen Freitag beschlossen, Arbeitgeber dürfen ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro zahlen. Freiwillig. Niemand muss, jeder kann. Hebi hat noch keine Entscheidung getroffen. Für dieses Jahr, heißt es, sei eine Zahlung in dieser Größenordnung nicht budgetiert. Und das ist kein Einzelfall im Waldecker Land. Die Frage, die mich heute beschäftigt, ist das soziale Politik oder schiebt der Staat nur die Verantwortung einfach weiter? Und damit und hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 48 vom 28. April 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und wir haben heute auch eine gute Nachricht für dich und wir haben Feedback. Los geht's. Stell dir vor, du arbeitest bei Hebi in Menginghausen. Jeden Morgen steigst du ins Auto, 30, 40 Kilometer Anfahrt. Aus Twistetal, aus Edertal, aus Volkmarsen, hin und wieder zurück. Das sind, sagen wir mal, 70 Kilometer am Tag. 5 Tage die Woche. Das sind rund 1400 Kilometer im Monat. Beim aktuellen Spritpreis infolge des Irankrieges, wir reden von Werten, die an der Tankstelle wirklich wehtun, da landet da schnell ein dreistelliger Betrag allein für den Weg zur Arbeit. Für viele Menschen im Waldecker Land ist das echte Realität. Wer hier wohnt und arbeitet, der fährt. Einen Bus, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, den gibt es für viele nicht. Und eine S-Bahn und U-Bahn, davon reden wir erst gar nicht. Das Auto ist kein Luxus hier, es ist Werkzeug. Hebi in Bad Arolsen, Sanitärarmaturen, Beschläge, rund 600 Beschäftigte, Produktion in Menginghausen, hat noch keine Entscheidung zur Prämie getroffen. Das Unternehmen wartet auf das fertige Gesetz, zwangsläufig. Für dieses Jahr sei eine Zahlung in dieser Größenordnung nicht budgetiert, heißt es. Hebi ist ein Beispiel. Hebi investiert gerade in zweistellige Millionenhöhe in die Modernisierung des Werkes. Das Geld ist anderweitig gebunden. Und dazwischen ein Gesetz aus Berlin, das sagt, ihr könnt, ihr müsst aber nicht. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wer ist eigentlich verantwortlich, wenn die Preise steigen und die Menschen nicht mehr durchkommen? Der Staat? Die Unternehmen? Die Menschen? Oder teilen wir die Verantwortung? Und wenn ja, nach welcher Logik? Wir schauen mal drauf. Okay, um das alles zu verstehen, müssen wir kurz zurückblicken. Diesmal nicht weit, nur wenige Wochen. Der Irankrieg hat die Energiemärkte erschüttert. Die Spritpreise sind stark gestiegen. Wie stark? Der Dieselpreis ist seit dem Beginn der Angriffe auf den Iran am 28. Februar von durchschnittlich 1,74 Euro auf in der Spitze 2,44 Euro geklettert. Ein Plus von rund 40%. Benzin stieg ähnlich stark. Der ADAC hat das mal ausgewertet. Der März 2026 war der zweitteuerste Tankmonat in der deutschen Geschichte. Nur der März 2022, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, der war noch teurer. Damals hatte es 9 Monate gedauert, bis der Dieselpreis wieder unter 1,95 fiel. Das mal als historische Einordnung und wir kommen darauf auch nochmal zurück. Die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD hat jetzt reagiert. Sie hat ein Energiesofortprogramm beschlossen. Zwei Maßnahmen stehen da im Mittelpunkt. Erstens der Tankrabatt. Ab dem 1. Mai, also ab dieser Woche bei Erscheinen der Folge, sinkt die Energiesteuer auf Benzin und Diesel für 2 Monate um rund 17 Cent pro Liter. Bundesweit kostet diese Maßnahme rund 1,6 Milliarden Euro und sie gilt bis Ende Juni 2026. Zweitens die Entlastungsprämie. Arbeitgeber dürfen freiwillig bis zu 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei an ihre Beschäftigten zahlen. Die Prämie muss zusätzlich zum normalen Lohn gezahlt werden. Sie darf nicht einfach gegen eine Lohnerhöhung aufgerechnet werden. Und sie ist zeitlich befristet, in dem Fall bis zum 30. Juni 2027. Die Idee ist nicht ganz neu. Wer die Inflationsausgleichsprämie von 2022 kennt, damals waren es bis zu 3.000 Euro als Reaktion auf den Ukraine-Krieg, der erkennt das Muster sofort wieder. Der Staat schafft einen steuerlichen Rahmen. Arbeitgeber entscheiden, ob und wie sie ihn nutzen. Beschäftigte profitieren, wenn ihr Chef zahlt. Der Bundestag hat das Gesetz am Freitag, dem 24. April 2026, mit den Stimmen der Koalition beschlossen. 451 Ja-Stimmen, 134 Nein-Stimmen. AfD und Linke stimmten dagegen, die Grünen enthielten sich. Der Bundesrat soll dann am 8. Mai folgen. Das gilt noch als unsicher. Mehrere Bundesländer haben sich bereits skeptisch geäußert, wie es so ist in Deutschland. Gegenfinanziert wird das Ganze durch eine Erhöhung der Tabaksteuer. Das ist der Plan, noch im Jahr 2026. Okay, soweit die Bundespolitik. Was das fürs Waldecker Land bedeutet, das schauen wir uns jetzt genauer an. Denn die Menschen hier sind ja nicht irgendwelche Arbeitnehmer. Sie wohnen in einer ländlich strukturierten Region, in der das Auto unverzichtbar ist. Und wir arbeiten mehrheitlich bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Nicht bei Konzernen mit Rücklagen in Milliardenhöhe. Das ist ein entscheidender Unterschied zu einer Großstadt. In Frankfurt oder München gibt es U-Bahn, Busse, Fahrradwege mit einem starken Netz. Wer in Twistetal oder Edertal oder Föhl wohnt und in Korbach oder anderswo arbeitet, der braucht in den allermeisten Fällen ein Auto. Der hat kaum eine Wahl, der hat kaum eine Alternative. Die Entlastungsprämie trifft hier also auf eine sehr konkrete, andersartige Wirklichkeit. Und auf Unternehmen, die selbst unter Druck stehen. Wir von der WAZ, wir haben bei Firmen in der Region nachgefragt. Und das Bild, das sich ergibt, ist differenziert. Fangen wir mit dem größten Arbeitgeber an, der sich geäußert hat. Wir hatten schon Hewi in Bad Arolsen. Die haben, wie gesagt, keine Entscheidung getroffen. Das Unternehmen verfolgt die Diskussion aufmerksam, sagt man, wartet aber auf das fertige Gesetz. Und für dieses Jahr heißt es, sei eine Zahlung in dieser Größenordnung nicht budgetiert. Das ist erstmal keine Absage, im besten Fall ist es eine Verschiebung. Und sie zeigt ein Grundproblem. Selbst ein investitionsstarkes Unternehmen kann nicht gleichzeitig Millionen ins Werk stecken und dann noch 1.000 Euro pro Kopf ausschütten. Aus dem weiteren Kreisgebiet kommen weitere Stimmen. Wir hatten uns da mal umgehört. Habö CNC in Rosenthal zahlt in 4 bis 5 Raten, weil die Mitarbeiter lange Anfahrtswege haben. Möbus Haustechnik aus Gemünden zahlt nicht. Die Lage im Bau- und Installationsgewerbe lasse das nicht zu. Bigard aus Bottendorf will zahlen, wenn die wirtschaftliche Lage es erlaubt, frühestens Ende des Jahres. Geschäftsführer Michael Garte nennt es ein Armutszeugnis, wenn der Staat die Verantwortung auf die Firmen abwälze. Das Muster hier ist deutlich. Die einen können, die anderen nicht, die dritten warten. Aber alle stellen dieselbe Frage. Warum wir? Zu den Verbänden. Die sind in diesem Fall keine Hintergrundmusik, denn sie sagen, was viele Betriebe denken. Carsten Rohlfs, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung der Wirtschaft Waldeck-Frankenberg, der sagt, der Wunsch nach Entlastung für Beschäftigte, der ist verständlich. Aber mit dieser Prämie schiebt der Staat die Verantwortung den Unternehmen zu. Die VDW verweist auf andere europäische Ansätze. Ein Beispiel. Spanien kombiniert die Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe mit Zuschüssen für besonders betroffene Branchen. Ein Ansatz, der Beschäftigte und Betriebe gleichermaßen entlasten würde, heißt es, und der in einer ländlich strukturierten Region wie dem Waldecker Land besonders wirksam wäre. Die VDW fordert verlässliche und wirksame Rahmenbedingungen, keine kurzfristigen Maßnahmen von begrenzter Reichweite. Frank Dittmar, das ist der Kammerpräsident der Handwerkskammer Kassel, der bringt die Lage des nordhessischen Handwerks auf einen einfachen Nenner. Bei vielen Betrieben ist kein Puffer da, um die Prämie zu zahlen. Im Bauhauptgewerbe beispielsweise kämpfe man mit Preissteigerungen von 5 bis 10% und einer schwachen Auftragslage. Arndt Klein-Zirbis, das ist der Hauptgeschäftsführer der IHK Kassel-Marburg aus dem Süden, ergänzt, jede zusätzliche finanzielle Belastung müsse eben erst erwirtschaftet werden. Okay, nichts Neues. Es sei aber nicht hilfreich, wenn die Politik statt echter Strukturreform Verträge zulasten Dritter schließe. Kammerpräsidentin Desiree Dehrin-Holzapfel spricht von einer unverhältnismäßigen Verlagerung, gerade angesichts der hohen Steuereinnahmen des Staates. Und noch eine Stimme aus dem Waldecker Land selbst. Elke Jesinghausen aus Diemelsee ist die stellvertretende Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Hessen, kurz MIT. Der Verband hat dieser Tage eine klare Forderung gestellt. Die sinkenden Rohöl- und Kraftstoffpreise müssen schnell an Verbraucher und Unternehmen weitergegeben werden. Jesinghausen beobachtet ein altbekanntes Muster. Preiserhöhungen werden sehr schnell weitergegeben, Preissenkungen hingegen nur schleppend. Und das, so Jegesinghausen, gefährdet Wohlstand und Arbeitsplätze. Faire Energiepreise, sagt sie, seien zentraler Baustein für die Wettbewerbsfähigkeit. Nicht nur abstrakt, sondern konkret für Handwerk, Logistik und Dienstleistungsbetriebe im Walliger Land dieser Tagen, Wochen und Monaten unter ziemlichem Druck stehen. Die MET geht mit ihren Forderungen weiter als die Bundesregierung. Sie will die Energiesteuern auf Diesel, Benzin, Gas und Heizöl stärker senken. Rund 35 Cent pro Liter Benzin, etwa 17 Cent pro Liter Diesel. Und dazu noch die Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau absenken und die CO2-Abgabe vorübergehend aussetzen. Das würde den Kraftstoffpreis um weitere rund 17 Cent drücken. Finanzieren will die MET das durch die Rückgabe krisenbedingter Steuermehreinnahmen. Also Milliarden, die der Staat durch hohe Energiepreise zusätzlich eingenommen hat. Das habe ich jetzt mal nicht gegengeprüft. Ich lasse es als Forderung jetzt einfach mal so stehen. Ich möchte noch eine Stimme einbringen, die eine andere Perspektive nochmal öffnet. Die des Busgewerbes. Denn hier zeigt sich besonders deutlich, was hohe Spritpreise konkret bedeuten. Markus Grebe führt den Reisedienst Grebe in Gördelsheim. Er beantwortet dieser Tage viele Rückfragen, sagt er. Die Verunsicherung seiner Kunden sei spürbar. Und er macht kein Geheimnis daraus, wohin das führt, wenn die Preise so bleiben. Schulausflüge und Busreisen würden gekürzt oder ganz gestrichen. Grebe hat mir das mal konkret vorgerechnet. Eine Fahrt nach Schalke zum Fußballspiel kostet bei einem vollbesetzten Bus aktuell 60 bis 70 Euro mehr als früher. Pro Kopf, sagt er, sei das etwa ein halbes Bier. Das klingt erstmal wenig, aber es addiert sich. Deutlicher wird es dann noch bei einer 5-Tages-Reise an den Gardasee. Der Bus legt mindestens 1700 Kilometer zurück. Die angekündigten 17 Cent weniger pro Liter würden Grebe auf dieser Strecke rund 290 Euro sparen. Aber die Preissteigerungen der vergangenen Wochen haben die Reise bereits um 350 bis 400 Euro teurer gemacht. Der Tankrabatt holt also nicht mal richtig auf, was der Irankrieg an Mehrkosten produziert hat. Momentan liegt Grebe, sagt er, bis zu 50 Cent pro Liter über seinen alten Kalkulationen. Vor einigen Jahren hat er deshalb eine Spritpreisklausel in seine Verträge eingebaut. Übersteigt der Preis eine bestimmte Grenze, kann er nachberechnen. Er will und muss die Mehrkosten an die Kunden weitergeben. Noch deutlicher trifft es Volker Küster. Er führt Küsterreisen in Gemünden, da haben wir auch mal nachgefragt. Die Kraftstoffkosten seien seit Kriegsbeginn im Einkauf um 35% gestiegen, sagt er. Massive Auswirkungen auf Reisen, deren Preise er Monate vorher kalkuliert hat, noch mit den alten Spritpreisen. Bei Gruppenreisen kann er nachberechnen, aber beim Schülerverkehr geht das nicht. Dort gibt es feste Verträge. Die Preisgleitklausel, so heißt das, greift frühestens im nächsten Jahr. Bis dahin geht Küster mit den Mehrkosten in Vorkasse. Das kostet Liquidität jeden Monat. Matthias Hörning, Geschäftsführer des Fachverbandes Omnibusverkehr Hessen, der sagt, für viele Betriebe ist die Belastungsgrenze erreicht. Ohne kurzfristige Entlastung drohten tiefgreifende Auswirkungen auf zentrale Bereiche von Mobilität und Versorgung. Und er stellt eine Frage, die auch Grebe und Küster beschäftigt. Warum profitiert der Staat von hohen Energiepreisen durch Steuermehreinnahmen, während die Unternehmen, die das Rückgrat der Mobilität im ländlichen Raum bilden, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten? Das ist so in etwa die Lage. Keine Schwarz-Weiß-Welt, wie immer. Manche zahlen, manche können nicht, manche warten ab. Und alle haben sondern doch denselben Einwand gegen Berlin. Warum wir? Als ich hier die Antworten der Walliker Unternehmen nochmal gelesen habe, hatte ich ein Déjà-vu. Das kenne ich doch irgendwo her. Und du wahrscheinlich auch. Tatsächlich, ja, das ist ja kein neues Muster. Ist genau das, was wir schon 2022 gesehen haben. Damals, nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, gab es die Inflationsausgleichsprämie. Bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei, freiwillig für Arbeitgeber. Und auch damals sagten viele Betriebe, gut gemeint, falsch konstruiert. Das Grundproblem ist dieses. Der Staat kündigt Entlastung an. Er berechnet sie in der Pressekonferenz. Er lässt sie als Überschrift in die Nachricht laufen. Und zahlen tun dann die anderen? Das ist kein Angriff auf die Idee hinter der Prämie. Die Idee ist ja richtig. Wer zur Arbeit fahren muss und sich das kaum leisten kann, der braucht Hilfe. Schnelle Hilfe, unbürokratische Hilfe und ein steuerfreier Bonus vom Arbeitgeber ist unbürokratisch. Das stimmt. Aber es gibt einen Haken. Und dieser Haken, der trifft das Walliger Land besonders hart. Hier gibt es keine Automobilkonzerne mit zweistelligen Milliardengewinn. Hier gibt es Hewi in Mengenhausen, das gerade Millionen ins Werk investiert und gleichzeitig die Prämie nicht stemmen kann. Den Reisedienst Grebe in Gordelsheim, der bis zu 50 Cent über seinen alten Kalkulationen liegt. Handwerksbetriebe in Korbach und Wildungen, die mit Preissteigerungen von 5-10% kämpfen. Betriebe, die selbst unter Druck stehen. Wenn ein solcher Betrieb die Prämie nicht zahlen kann, sagen wir mal, das ist dann keine Ausrede, sondern oft einfach schlicht Realität, dann hat der Beschäftigte bei ihm das Nachsehen. Sein Arbeitgeber wollte, konnte aber nicht. Der Mitarbeiter im Betrieb nebenan bekommt 1.000 Euro. Er nicht. Beide fahren die gleiche Strecke. Beide zahlen den gleichen Sprit und haben andere Arbeitgeber. Das ist ungerecht, weil das Instrument falsch kalibriert ist für eine Region wie diese hier. Die VDW hat auf Spanien hingewiesen. Und das ist ja kein exotisches Beispiel. Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe senken, das hätte denselben entlastenden Effekt für jeden, der tankt. Für den Pendler in Twistetal genauso wie für den Landwirt in Vöhl oder die Pflegerin Bad Arolsen. Keine Abhängigkeit vom Arbeitgeber, kein Glücksspiel, ob die eigene Firma zahlen kann oder nicht. Wir haben die Senkung, vielleicht würden noch mehr gehen. Warum hat die Bundesregierung das nicht gemacht? Und eine mögliche Antwort ist finanzpolitischer Natur. Eine Mehrwertsteuersenkung auf Kraftstoffe kostet den Staat mehr und trifft das Bundesbudget direkt. Die Prämie dagegen kostet dem Bund vor allem Steuerausfälle und die Auszahlung selbst übernehmen die Unternehmen. Das ist billiger für Berlin und teurer für Mengenhausen und Gördelsheim. Ich will noch einen anderen Aspekt ansprechen, der in den Gesprächen mit Unternehmen immer wieder auftaucht. Und er ist interessant. 1 Euro Lohnerhöhung kostet den Arbeitgeber ungefähr 1,40 Euro bis 1,35 Euro. Davon kommen dann beim Arbeitnehmer 55 Cent an. Der Rest versickert in Steuern und Sozialabgaben. Mit der steuerfreien Prämie kommen 1.000 Euro beim Mitarbeiter an, ohne Abzüge. Okay, aber es gibt ein strukturelles Problem. Das ist nicht die 1.000 Euro Prämie, die ist Symptombekämpfung. Das eigentliche Problem, Arbeit ist in Deutschland zu teuer für Arbeitgeber und, ich möchte es hier mal andersrum sagen, bringt zu wenig für den Arbeitnehmer. Der Keil zwischen Brutto und Netto ist groß. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass zum 1. Januar 2027 eine Reform der Einkommensteuer folgen soll. Kleine und mittlere Einkommen sollen dauerhaft entlastet werden. Das könnte ein richtiger Schritt sein. Kein kurzfristiger Bonus, der vom Wohlwollen des Chefs abhängt oder von der konjunkturellen Lage, sondern eine strukturelle Änderung, die für alle gilt. Bis dahin gilt, wer im Waldecker Land das Glück hat, bei einem Betrieb zu arbeiten, der zahlen kann und will, bekommt 1.000 Euro. Wer das Pech hat, beim falschen Arbeitgeber zu sein, bekommt nichts. Und der Tankrabatt ab dem 1. Mai, also die Energiesteuersenkung um 17 Cent pro Liter, gilt aber eben nur für 2 Monate. Was mir noch wichtig ist zu sagen, die Unternehmen, die nicht zahlen, sind ja nicht die Schurken in dieser Geschichte. Hewi sagt ja nicht, uns ist es egal, wie es unseren Leuten geht. Eher im Gegenteil, das Unternehmen sagt, wir können nicht, ohne unsere Zukunft zu gefährden. Das ist ein Unterschied und hier auf dem platten Land vielleicht nochmal was anderes als sonst wo. Die Kritik gehört wahrscheinlich woanders hin. Sie gehört an die Politik, die ein Instrument wählt, das eben auf dem Papier großzügig klingt und in der Praxis die Verantwortung dort ablegt, wo die wenigsten Schultern dafür breit genug sind. Und sie gehört in die Frage, die Carsten Rolfs von der VDW gestellt hat. Was sind verlässliche Rahmenbedingungen? Nicht, was ist die schnelle Überschrift für die nächste Pressekonferenz. Ecke Jesinghausen aus Diemelsee hat dazu etwas gesagt, das ich für grundlegend halte. Preiserhöhungen, sagt sie, werden sehr schnell weitergegeben, Preissenkungen nur schleppend. Das ist eine Systembeschreibung und sie trifft den Kern des Problems. Wer auf Entlastung wartet, wartet immer länger als nötig. Wer Mehrkosten trägt, trägt sie sofort. Noch eine Ungerechtigkeit, die Markus Grebe aus Gördelsheim anspricht. Sein Diesel wird voll besteuert. Kerosin für Flugzeuge ist steuerfrei. Und wichtig, das ist ja kein Naturgesetz, das ist eine politische Entscheidung. Wer mit dem Bus durch das Waldecker Land fährt, ob als Schüler auf dem Weg zur Klassenfahrt oder als Rentner auf dem Weg an den Gardasee, der zahlt also indirekt die Subvention für den Flugverkehr mit. Im Waldecker Land sind das keine abstrakten Fragen. Hier arbeiten Menschen in Betrieben, die sich kennen. Der Mitarbeiter kennt seinen Chef. Der Chef kennt seine Belegschaft. Die Entscheidung, ob man zahlt oder nicht, ist keine Verwaltungshandlung. Sie ist hier eine sehr persönliche. Okay, was kommt? Der Bundesrat soll am 8. Mai über das Gesetz abstimmen. Mehrere Bundesländer haben sich skeptisch geäußert. Ob die Entlastungsprämie in Kraft tritt, steht also noch nicht endgültig fest. Das hat ganz praktische Konsequenzen. Denn wer die Prämie vor dem offiziellen Inkrafttreten des Gesetzes auszahlt, der zahlt sie steuerpflichtig. Der steuerfreie Status gilt erst ab dem Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt. Für Unternehmen, die sofort handeln wollen, heißt das abwarten, bis die Bürokratie fertig ist. Für die Beschäftigten im Waldecker Unternehmen bedeutet das, noch ist nicht sicher. Noch wissen viele Betriebe nicht, ob sie zahlen können. Und selbst wenn der Chef zahlen will, er muss warten. Die Tabaksteuererhöhung zur Gegenfinanzierung kommt ebenfalls noch in diesem Jahr. Das betrifft zwar eine andere Bevölkerungsgruppe, aber es ist der fiskalische Preis der Maßnahme. Was solltest du vielleicht im Kopf behalten? Ich habe Vorschläge. Erstens, der Tankrabatt kommt für alle ab dem 1. Mai 2 Monate lang rund 17 Cent weniger pro Liter. Das ist automatisch, ohne Antrag, ohne Arbeitgeber. Zweitens, die Prämie kommt nur, wenn dein Arbeitgeber zahlt. Und er muss nicht. Erkundige dich nicht als Forderung, sondern als Frage. Manche Betriebe haben da noch keine Entscheidung getroffen. Drittens, die eigentliche Entlastung soll dann 2027 kommen, durch eine Einkommensteuerreform. Das ist noch ein Jahr hin. Und ob sie kommt, wie angekündigt, wird die Zeit zeigen. Und für die Unternehmen im Waldecker Land gilt, wer zahlen kann, sendet ein Signal. Nicht nur an seine Belegschaft, sondern auch an potenzielle neue Mitarbeiter. Im Wettbewerb um Fachkräfte zählt jede solche Geste. Zum Abschluss noch eine Zahl aus Gottelsheim. Markus Grebe hat das mal durchgerechnet. Seine betriebseigene Tankstelle, die fasst 33.000 Liter. Ab dem 1. Mai sparte er bei einer vollen Füllung 5.610 Euro. Das ist schon eine echte Entlassung für einen Betrieb, der das Waldecker Land mobil hält. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus dem Wald. Aus dem Waldecker und aber auch aus ganz Hessen. Der 25. April ist der internationale Tag des Baumes. Und in Deutschland wurde er in diesem Jahr zum 75. Mal begangen. Die gute Nachricht ist, der hessische Wald erholt sich. Hessen Forst hat zur Pflanzsaison 25-26 eine bemerkenswerte Bilanz gezogen. Seit den verheerenden Extremwetterereignissen ab 2018 wurden im hessischen Staatswald 27 Millionen junge Bäume gepflanzt. 27 Millionen. Allein in der jüngsten Pflanzsaison kamen 2,7 Millionen Bäume hinzu. Wer sich erinnert, was die Jahre nach 2018 gebracht haben, Trockenheit, Hitze, Borkenkäfer, Sturmschäden. Der Borkenkäfer hat einen Großteil zum Beispiel der Fichtenwälder zerstört. Zum Beispiel im Forstamt Frankenberg-Vöhl. Ganze Hänge standen kahl. Die Bilder waren erschreckend. Und jetzt wächst was nach. Besonders das Revier Rodenbach im Forstamt Frankenberg-Vöhl ist ein Beispiel dafür, wie es gehen kann. Dort laufen langfristige Projekte mit der Edertalschule und mit Partnerunternehmen. Dort halfen jetzt 67 Freiwillige und pflanzten rund 1000 Bäume an einem Tag. Was diese Zahlen bedeuten, fasst Moritz Frey von Hessenforst zusammen. Wer selbst einen Baum gepflanzt hat, entwickelt eine andere Bindung zum Wald und trägt diese Botschaft in sein Umfeld weiter. Also, vielleicht kann man sagen, nicht die Katastrophe verwalten, sondern Schritt für Schritt neu aufbauen. Mit den Händen, mit Zeit, mit tausenden Menschen, die früh morgens in den Wald fahren und etwas einpflanzen, das sie vielleicht nie ausgewachsen sehen werden. Und das zeigt ja dann etwas Größeres. Gemeinschaft funktioniert, wenn sie konkret wird. Nicht, wenn man nur über sie redet, sondern wenn man gemeinsam einen Spaten in die Erde steckt. Wir kommen zum Hörerfeedback und wir blicken diesmal erstmal zurück auf Folge 47, auf das Hofbrauhaus in Bad Arolsen. Die Resonanz war riesig, danke dafür, aber ein Teil davon zwingt mich zu einer Korrektur. Fangen wir aber erstmal mit dem Schönen an. Conny schreibt mir: Hi Dennis, ich fand deinen Bericht sehr interessant. Ich habe tatsächlich mal 2 Jahre bei dem damaligen Treffhotels gearbeitet. Das war um das Jahr 2000 herum. Danke Conny. Das ist eine schöne Rückmeldung, die zeigt, wie viele Menschen im Waldecker Land eine persönliche Geschichte mit diesem Unternehmen verbinden. Dann hat sich das Team der Fürstlichen Hofbauhauses für Arolsen gemeldet. Der Brief war sorgfältig formuliert und er hat mich daran erinnert, dass meine Fragen an den Eigentümer auch Menschen treffen, die täglich für die Marke Arolser arbeiten. Das war nicht meine Absicht, ich wollte niemandem zu nahe treten. Der Einsatz des Teams in einem schwierigen Marktumfeld verdient Respekt. Und dann hat sich Dirk Brühne gemeldet. Der Urenkel von Heinrich Brühne, der das Hofbrauhaus 1891 mit der Mitgift seiner Frau gepachtet hat. Er hat mir zwei Fehler genannt, die ich in Folge 47 gemacht habe, und er hat recht. Erstens, ich habe das alte Amtsgericht in der Rauchstraße als Zentrale der H-Hotels bezeichnet. Das ist falsch. Im Amtsgericht war die Marketingagentur Lenkrad 9 untergebracht. Die H-Hotels hatten ihren Sitz im Braunserweg 12. Übrigens auch schon zu Zeiten der Treffhotels, die Helmut Fitz, der Vater von Alexander Fitz, gegründet hatte. Das ist ein sachlicher Fehler und ich korrigiere ihn hiermit ausdrücklich. Zweitens, ich habe den Eindruck erweckt, mit der Auflösung des Hofbrauhaus Heinrich Brühne GmbH und Co. KG gäbe es keine Gesellschaft mehr, die das Hofbrauhaus trägt. Das stimmt nicht. Alexander Fitz hat beim Kauf die fürstliches Hofbrauhaus Arolsen GmbH gegründet. Diese Gesellschaft existiert bis heute. Sie hat eine aktuelle Adresse und einen eingetragenen Prokuristen. Die Brühne Gesellschaft durfte laut Kaufvertrag erst 2024 gelöscht werden. Das hätte ich wissen können. Mein Fehler. Dirk Brühne hat mir das freundlich, aber unmissverständlich gesagt. Und er hat recht. Die Fragen, die ich in Folge 47 gestellt habe, sie bleiben. Aber sie müssen auf der Grundlage richtiger Fakten gestellt werden. Und daran halte ich mich. Und das war es mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de. Der Link ist in den Shownotes. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir unter den Nägeln? Erzähl es mir und sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Und wenn du magst, wer mir schreibt, kann mit seiner Nachricht auch als Leserbrief in der Walkischen Landeszeitung erscheinen. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Schreib mir bitte dabei, wenn du das nicht möchtest. Die Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Wahlnäcker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.